Freunde in unserem Leben, Liebe und Freundschaft. Wir haben schon eine ganze Reihe guter Aussagen dazu gehört in diesem Gottesdienst. Ich möchte gerne für die, die am Freitag oder Samstag nicht dabei waren, nochmal ganz kurz die Grundlagen anführen, auf denen wir stehen, wenn wir über dieses Thema reden. Die allerwichtigste Grundlage ist die, die Johannes im ersten Johannesbrief sehr deutlich sagt: Gott ist Liebe. Gleich zweimal in einem kurzen Text. Um deutlich zu machen, Gott in seinem ganzen Wesen ist Liebe. Alles, was er tut, ist Ausdruck seiner Liebe. Er ist die Quelle der Liebe. Johannes schreibt, die Liebe ist von Gott ausgegangen. Und das ist das Wesen der Liebe. Sie bleibt nie dort, wo sie ist. Ja, sie ist dafür da, um das Liebesobjekt zu erreichen. Sie ist immer unterwegs. Johannes sagt, wir haben die Liebe geglaubt und erkannt. Wir haben sie erfahren und gelebt. Und ihr Ziel erreicht die Liebe Gottes auch dann wirklich, wenn ich anfange zu lieben. Denn die Liebe will nie da bleiben, wo sie ist. Sie will immer weitergehen. Und das ist der Plan Gottes, dass die Gemeinde von Liebe Gottes durchdrungen wird und die Menschheit. Die Träger der Liebe sind die Menschen, die Gott kennen. Ja, Paulus drückt das so aus, dass Gott durch den Heiligen Geist seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Also er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er ist Gott und er ist Liebe und deswegen hat er sie ausgegossen und nun sind wir imstande zu lieben. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Aber wenn Gott in meinem Leben, in meinem Herzen ist, dann ist Liebe in meinem Herzen und deswegen kann Gott die Liebe zu einem Gebot machen. Liebe Gott, deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit all deiner Kraft. Das ist das größte Gebot, das Gott uns gegeben hat. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder Jesus hat das dann noch gesteigert. Er sagt, das alte Gebot kennt ihr, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt wie sich selbst. Wie ich euch geliebt habe. Das heißt, er steigert das noch. Unsere Berufung ist, zu lieben. Ja, wir haben darüber geredet, wie die Liebe in der Ehe zum Ausdruck kommt. Ja, der Ehepartner, das ist der allernächste Freund. Ja, Gefährten, nennt die Bibel ihn. Meine Frau ist mein allerbester Freund, der mich am besten kennt, der mir am vertrautesten ist, mit dem ich wirklich alles teile, wirklich alles. Und das ist die Absicht Gottes, diese Liebe, diese Freundschaft in der Ehe auszuleben, aber nicht exklusiv und nur in der Ehe. Es gibt exklusive Sachen, die Sexualität gehört in der Ehe und nur dorthin. Aber die Liebe Gottes in ihrem Wesen, sie geht weit darüber hinaus. Als erstes die Kinder, darum ging es uns gestern, dass die Kinder in Liebe gezeugt werden, in eine liebende Umgebung in die Familie hineingeboren werden. Ich weiß nicht, jeder hatte dieses Vorrecht, liebende Eltern zu haben oder eine Familie zu haben, weil wir hier in der gefallenen Welt leben. Aber das ist die Idee Gottes. Und jeder, der Kinder bekommt, kann sie lieben, weil die Liebe in seinem Herzen ist. Die Kinder lernen, ihre Eltern zu lieben. Sie lernen beim Zugucken, wie Papa und Mama miteinander umgehen, wie Liebe aussieht, wie er sich anfühlt, wie sie gelebt wird. Ja, so hat Gott geplant, dass wir in der Liebe heranwachsen und dann auch Liebe zu unserem Nächsten haben. Als Jesus einmal die Frage bekommen hat, wer ist mein Nächster, hat er eine Erklärung abgeliefert, hat die Geschichte vom barmherzigen Samariter genannt, erzählt. Und dann gefragt, wer war denn der Nächste für den unter die Räuber gefallenen Menschen? Ja, der sich seiner erbarmt hat, der ihn aufgeholfen hat. Jesus hat ganz bewusst einen Samariter gewählt, weil das war alles andere als ein natürlicher Freund. Das war ein wieder natürlicher Freund. Ja. Die natürlichen Freunde gingen so vorbei, die eigentlich Freunde sein sollten. Der Priester, der Levit, sie gingen einfach so vorbei. Aber hier war ein echter Menschenfreund, der hat sich um ihn gekümmert, hat seine Wunden versorgt, hat ihn in eine Herberge gebracht, hat einen Preis für ihn bezahlt. Und da macht Jesus deutlich, Liebe zum Nächsten ist, sich investieren in den Nächsten, Zeit nehmen, Kraftaufwand, ihn auf den Esel setzen, selber zu Fuß gehen und dann unterbringen und sagen, ich komme dann auf dem Rückweg, wenn es noch mehr gekostet hat, dann bezahle ich das auch. Ja, das sind Beispiele, die Jesus gezeigt hat, wie Gott dem Gedanken der Liebe, die in uns eingegossen hat oder mit der er uns erfüllt hat, wie sie weiter funktionieren soll. Deswegen kennt jeder so diesen Wunsch danach, Freunde zu haben. Wir haben gestern auch diesen Text gelesen, dass Gott zum Ergebnis kam, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber reden. Die Ehe ist nicht die einzige Möglichkeit, nicht allein zu sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Freunde in unserem Leben, die Chancen und die Gefahren möchte ich heute beides mit euch ansprechen. Es gibt gute, es gibt falsche Freunde. Ein bisschen davon hat Eugen uns schon weitergegeben. Aber hier ein paar Zitate. Wie denken die Menschen über Freundschaft? Was ist Freundschaft? Ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann. Also, dass man nicht Angst hat, dass irgendwas aus meinem Herzen herausrutscht und der das erfährt und das nachteilig sein könnte, sondern wo man ungefiltert einfach das sagen kann, was drin ist. Echt authentisch, offen sein kann, das wünschen sich Menschen, dass ein Freund so ist. Ein wirklich guter Freund ist der, der uns genau kennt und trotzdem zu uns hält. Weil das wissen wir alle eigentlich insgeheim, wenn die Menschen alles über mich wissen, alles, was ich mal gemacht habe, was ich mache, was in meinem Kopf abgeht, in meinen Wünschen, in meinen Fantasien. Boah. Aber ein echter Freund ist der, der das weiß und trotzdem zu uns hält. Nicht nur, weil er was von uns hat. Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist, selber einer zu sein. Ich denke, hier liegt eine tiefe Weisheit drin. Wir kommen ganz zum Schluss nochmal auf diesen Satz zurück. Weiter Walter Winchell hat diese Aussage gemacht. Ein wahrer Freund steht auch dann noch zu uns, wenn uns die ganze Welt verlassen hat. Das war bei David und Jonathan so. Die ganze Welt hat sich gegen David aufgetan. Der König selbst, der Vater von Jonathan, der will ihn umbringen, töten, er jagt ihn. Aber Jonathan steht zu ihm, schützt ihn, setzt sich unter Gefahr des eigenen Lebens für ihn ein. Oder hier, keine Straße ist zu lang, mit einem Freund an der Seite, lässt sich viel mehr bewältigen als alleine. Oder mongolisches Sprichwort, der Sieger hat viele Freunde, alle wollen sich in diesem Sieg mitsonnen, aber der Besiegte hat gute Freunde, die einfach Freunde sind und deswegen bleiben sie auch dabei, auch wenn der Niederlagen erleidet, Schaden nimmt, der Besiegte ist. Nun, warum von der Bibel her ist Freundschaft wichtig? Buch der Sprüche ist ein Weisheitsbuch. Die Bibel hat verschiedene Genres, hat auch die Weisheitsliteratur. Dazu gehören das Buch Hiob, das Buch Sprüche, Buch Prediger. Sprüche und Prediger hat Salomo geschrieben, der weiseste Mensch aller Zeiten. Die Bibel sagt deutlich, es gab vor ihm niemanden, der so viel Weisheit hat und wird auch nach ihm keinen geben. Das heißt, wir können hier die Essenz der Weisheit hören. Und er schreibt im Buch der Sprüche sehr viele weise und gute Dinge, auch über Freundschaft an seine Söhne. Der Eigenbrötler tut nur, was ihm in seinen Kram passt. Heftig wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht. Das heißt, ein Eigenbrötler, einer, der nur für sich allein ist, der keine Freunde hat und keine zulässt. Er macht einfach das, was ihm in den Sinn kommt. Er ist unverbesserlich, unbelehrbar und das ist gefährlich. Weil wenn der Mensch das auslebt, was in seinem Herzen ist, und das Herz ist von Natur aus sündig und zum Bösen geneigt, so Gott, gleich im ersten Buch der Bibel, in 1. Mose, er lebt gefährlich. Im Buch Prediger beschreibt Salomo eine ganze Reihe von Vorteilen, warum es besser ist, zu zweit zu sein als alleine. Es ist besser, man sei zu zweien als allein, denn der Arbeitslohn fällt umso besser aus. Das heißt, zwei Menschen zusammen können viel mehr erreichen, bewältigen, als jeder für sich. Das ist nicht einfach 1 plus 1 ist gleich 2, sondern hier ist 1 plus 1 gleich 3. Ja, das heißt, der Erfolg ist viel höher, wenn man mit jemandem zusammengehen kann. Und deswegen, was immer du tust, tu es lieber mit jemandem zusammen als allein. Denn der Arbeitslohn fällt umso besser aus. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wie aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Ja, und das trägt Rechnung für unsere Hinfälligkeit. Wir können hinfallen, wir können versagen, unsere Kraft ist sehr begrenzt. Und wenn ich dann am Ende bin oder gescheitert bin, versagt habe, einen Fehler gemacht habe, wer ist da, der mir aufhilft? Bleib liegen. Deswegen ist es besser, jemanden zu haben, der dir aufhilft. Und wenn man zu zweit ist, es passiert selten, dass beide gleichzeitig fallen. Meistens einer fällt, der andere steht. Ich habe das in unserem Ältestendienst, wir waren zu dritt, über Jahre, Jahrzehnte, sehr geschätzt, dass man sich so ergänzen konnte. Auch ein Pastor, auch ein Ältester ist nicht durchgehend stark und in allem hat er den Sieg, sondern er ist genauso anfällig. Hat auch seine schwächeren Zeiten und stärkeren Zeiten. Und das tut so gut, wenn man einander aufgreifen kann. Auch über eine schwierige Zeit oder eine sehr angefochtene Zeit mitzutragen. Ja, das ist ein Vorteil der Freundschaft. Übrigens gerade diese Zeiten festigen die Freundschaft am meisten. Wenn die Freundschaft nur dann besteht, wenn der Erfolg da ist, dann ist das eine Nutznießerfreundschaft, wenn die Freundschaft bleibt, auch wenn kein Nutzen mehr davon kommt. Dann ist das die echte Freundschaft. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und hier denkt Salomo an die Art und Weise zu reisen, die damals üblich war. Man ritt dann zu Pferd oder Esel, hatte nur einen Mantel mit und übernachtete im Freien, unter freiem Himmel. Nachts wird richtig kalt, auch in heißen Wüstengegenden. Und einer alleine friert ziemlich schnell. Aber wenn man Rücken an Rücken liegt, dann wehrt man sich gegenseitig. Das ist, was er hier nochmal anführt. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Ja, diese Strategie bei jeder Sonderkommando ist, dass man nie alleine unterwegs ist, mindestens zu zweit oder auch mehr. Und dann meistens Rücken an Rücken, damit man keine ungeschützte Seite hat, wo man nicht sieht und kein unerwarteter Angriff kommt. Zwei Leute können das sehr gut machen. Einer alleine bleibt immer viel angreifbarer. Und dann kommt das letzte Argument hier noch. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Also dieses Experiment haben wir immer wieder vorgeführt auch. Wenn man einen Faden nimmt, dann kann man ihn leicht zerreißen. Aber wenn man drei miteinander verflochten hat, dann ist das nicht nur eine dreifache Kraft, die nötig wird, sondern noch viel mehr. Die kann man nicht so leicht zerreißen. Das heißt, wenn wir einen Zusammenhalt haben, zu zweit, zu dritt, dann ist es eine viel stärkere Situation. Das sind sehr praktische, pragmatische Gründe, warum Freundschaft wichtig ist und es nicht gut ist, einfach allein durchs Leben zu gehen. Jetzt unser Vorbild in Freundschaft. David und Jonathan, sie sind so unter Menschen, so der Klassiker, wie gute, herzliche Freundschaft aussieht. Unter Frauen gibt es die auch, Ruth und Noemi, das war Schwiegermutter, Schwiegertochter, nicht unbedingt die einfachste Verbindung, aber da zeigt sie auch, wie herzlich die Verbindung gewesen ist. Auch dort war diese herzliche Verbundenheit da. Man verwechselt manchmal diese herzliche Verbundenheit mit der erotischen Anziehung. Ich hatte einmal eine Erfahrung gemacht in der Ukraine. Wir haben eine Einsatzfreizeit dort gemacht und wir hatten gerade eine Bibelfreizeit mit Jugendlichen gehabt, eine Woche lang. Und das ist eine sehr starke Sache, wenn man mit Gott sich beschäftigt mit seinem Wort. Das verbindet sehr. Aber das war eine sehr herzliche Atmosphäre miteinander. Und da fuhren wir mit dem Zug in den Ort, wo wir immer wieder hinfuhren, um dort eine Gemeindegründungsarbeit zu machen. Jetzt lebt eine Gemeinde. Damals fuhren wir mit dem Zug und es war eine gute Gemeinschaft im Zug. Die jungen Menschen unterhalten sich, singen Lieder, reden miteinander, sind herzlich zueinander. Und einer saß da im Abteil, ein junger Mann, der hatte so große Augen, guckte sich das an und war am Staunen. Ja. Natürlich kommt man auch mit ihm ins Gespräch und er sagt, dass er, wo er wohnt und das ist direkt der Nachbarort, wo wir unseren Einsatz machen. Sagt, komm rüber, ja, können wir dann zusammen sein, wenn du gerade Zeit hast, komm rüber. Es war ein evangelistischer Einsatz und jeder war uns willkommen. Er kam rüber und genoss die Gemeinschaft und dann am zweiten Tag kam ein Jugendlicher und sagte mir, oh, weißt du was, dieser Junge hat gesagt, dass er schwul ist. Okay, was machen wir jetzt? Sag ich, jo, was machen wir jetzt? Er ist ein Kandidat, unser Bruder zu werden. Wir behandeln ihn genauso herzlich, aber lass uns reden mit ihm. Was meint er damit, wenn er sagt, ich bin schwul? Und im Gespräch hat er dann seine Geschichte erzählt. Er war Teenager, war sehr einsam, ein Einzelkind in der Familie und keine Kontakte. Und er sehnte sich danach, Freunde zu haben. Also hat er recherchiert im Internet, das ist von 15 Jahren her schon oder mehr. Damals konnte man auch schon ein bisschen recherchieren. Und dann fand er dort so Treffen von Männern. Und er freute sich darauf, in so eine Clique oder Gruppe, Freundeskreis reinzukommen. Und so hat er einen ersten Kontakt gemacht, fuhr dahin und es war sehr schön, mit anderen Leuten sich zu unterhalten. Was ihn befremdet hat, dass das irgendwie erotisch wurde unter Männern. Und das hat er nicht erwartet, aber hat er hingenommen, weil ihm der Kontakt zu anderen so wichtig war. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Und das hat er ja seit einem Jahr so gemacht. Und jetzt hat er es zum ersten Mal gesehen, wie gute, hässliche Gemeinschaft ohne diesen lästigen Anhang hat. Ja? Ohne dass irgendwie erotisch wird. Ja? Und das hat ihn begeistert. So schwul war er. Ja? Wir merken also, unsere Gesellschaft münzt das sehr schnell darauf. Wenn zwei Männer sich gut verstehen, leider geht der Gedanke sehr schnell dahin. Aber das soll uns nicht daran stören, diese hässliche Gemeinschaft, die echte Liebe zueinander in der Freundschaft zu leben, ohne dass sie gleich irgendwie sexuell gefärbt sein muss. Jesus ist unser Vorbild, wie in allen vielen anderen Dingen, so auch hier. Und diesen Text, den haben wir gerade miteinander vorgelesen bekommen und auch mitgelesen. Johannes 15, 13 bis 15. Jesus selbst nennt uns seine Freunde. Also Jesus, den Schöpfer, den Herrn des Universums, den Herr aller Herren, als Freund zu bezeichnen, ist fast schon, geht schwer über die Lippen. Ist das respektlos, wenn wir sagen, Jesus ist mein Freund? Jesus hat es von seiner Seite aus gesagt. Er hat es so gemacht. Hier zu seinen Jüngern sagt er, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das sind 12 Männer, die so einander lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Größte Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hier setzt Jesus den Maßstab für die Liebe und erfüllt ihn selbst auch eine kurze Zeit später, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Aber das ist ähnlich wie in der Ehe, wenn es darum geht, so wie Jesus die Gemeinde, so auch der Mann die Frau zu lieben, dass er sich selbst investiert hat in sie, geht es nicht nur darum, einfach mal zu sterben, sondern jeden Tag das Leben zu investieren. Also nicht mehr für sich zu leben, sondern für den anderen, für sich zu sterben, für den anderen zu leben. Das ist, was Jesus hier meint. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Ihr seid meine Freunde, weil ihr wisst, was ich tue. Freund ist nicht derjenige, der einfach ausführt, was ich ihm sage, diese einseitige Freundschaft, wenn man so nutznießer Freundschaften hat. Ich brauche einen Freund, der einfach alles macht, was ich will, der meinen Willen tut, der gefügig ist. Ich bestimme immer, was getan wird. Sondern Jesus sagt, ich habe euch alles gesagt, was von meinem Vater wusste. Ihr seid meine Freunde, weil ich keine Geheimnisse vor euch habe. Ich habe nichts zurückgehalten von dem, was mein Vater mir gegeben hat und mir gesagt hat. Das ist ein Teilen, ja? Ein Teilen des Lebens, auch des inneren Lebens miteinander. So gute Freunde, wie du Eugen hattest, ja, mit denen man alles teilen kann und das mit Gott teilen kann, das ist unschätzbar wertvoll. Nicht allein mit allem, was in meinem Kopf und Herzen vorgeht, irgendwie zurechtkommen zu wollen, weil das Herz trügerisch ist, sondern gute Freunde zu haben, mit denen man alles teilen kann. Und so hat Jesus mit seinen Jüngern alles geteilt. Auch gebetet hat er mit ihnen und vor ihnen. Auch als es ganz schwer war für ihn im Garten Gethsemane, diesen letzten Schritt zu tun, um festgenommen und hingerichtet zu werden. Auch das sagt er seinen Jüngern. Teilt er mit ihnen alles. Auch wenn sie es nicht ganz so ernst nehmen und doch zu schläfrig sind. Aber Jesus ist ein echter Freund. Bei ihm können wir es lernen. Und er macht das ungeschützt. Er sichert sich nicht ab. Er weiß, dass die Jünger das auch so fehlerhaft, wie sie sind, wie wir alle sind, auch Verfehlungen begehen können. Die können auch einen fallen lassen, können auch verraten. Aber Jesus blieb Freund. Selbst für Judas blieb er der Freund. Er gibt sein Leben aus Liebe. Ich habe auch einige sehr gute Freunde. Sie entstanden bei mir tatsächlich immer dort, wo wir gemeinsam Gott erlebten, für Gott unterwegs waren, im Einsatz waren. Manche Freundschaften sind nur so lange das Projekt läuft. Manche Freundschaften sind fürs Leben. Ja, man hat sich 3-4 Jahre nicht gesehen und trifft sich und das ist so, als ob wir gestern uns letztes Mal unterhalten haben. Wir können nahtlos dort ansetzen. Ja, das ist so eine Seelenfreundschaft, die auch über Jahre und Jahrzehnte hält. Ich habe einige Freunde, die von Jugend auf Freunde waren. Wir wohnen an verschiedenen Orten, sind in verschiedenen Gemeinden, in verschiedenen Diensten, aber wir sehen uns immer wieder oder wir nehmen Kontakt auf und wir tauschen aus, stützen einander und das ist eine der schönsten Gaben, die Gott uns gegeben hat, Freunde zu haben. Bei Jesus sehen wir auch, dass er uns daran Vorbild ist, dass er ein Freund ist, der Gemeinschaft will. Er schreibt an eine Gemeinde in Laodicea eigentlich einen traurigen Brief. Ja. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus und seine Gemeinde steht vor der Tür, draußen. Und dabei hat die Gemeinde nichts besonders Schlimmes gemacht. Das ist die einzige Gemeinde, wo er nichts Konkretes zu tadeln hat, aber auch nichts zu loben hat. So eine Durchschnittgemeinde im grauen Bereich. Dort ist Jesus außen vor. Also so hat er sich Gemeinde nicht gedacht. Und er sagt, ich bin außen. Lass mich rein. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn mir jemand auftut, so will ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir oder das Abendbrot mit ihm essen mit mir. Ich will wirklich eine gute Gemeinschaft haben. Jesus ist nicht nur jemand, an den man am Sonntag denkt oder vielleicht auch beim Losung lesen, sondern der im gesamten Leben drin ist. Er will in uns wohnen. Er ist ein Freund, der vertraut sein will und will auch, dass wir ihn kennen, dass wir ihn als vertrauten Freund haben und behandeln und mit ihm durchs Leben gehen. Er möchte das Leben teilen und lädt uns zur echten Beziehung ein. Gott wurde immer wieder so missverstanden, wie man religiöser Mensch denkt, ich muss etwas tun, um Gott zu besänftigen, um seinen Zorn abzuwenden wegen meiner Verfehlungen und Sünden, die ich habe. Also muss ich ihn möglichst ein bisschen auf Distanz halten, aber besänftigen. Und das ist Gott nicht. Gott ist unser Schöpfer. Gott hat uns nicht erlöst, damit wir richtig funktionieren, sondern hat uns erlöst, damit wir seine Familienmitglieder sind. Er hat uns seine Familie aufgenommen. Jesus hat nicht nur gesagt, du bist mein Freund, ich komme zu dir, aber meine Familie lass in Ruhe, sondern wir sind zu Kindern Gottes geworden, zu Geschwistern von Jesus. Wir sagen Vater zu dem er auch Vater sagt. Diese Beziehung, diese Freundschaft sucht Jesus, die will er haben, also eine echte Beziehung. Deswegen geht es in der Freundschaft auch um eine echte, tiefgehende Beziehung, um Liebe zueinander. Jesus ist ein Freund, der mitfühlt. Es wird von einer Familie, Martha, Maria und Lazarus, gesagt, dass Jesus sie liebte und gerne und oft bei ihnen war. Er ging dort ein und aus und dann hört er, dass Lazarus gestorben ist. Das ist einer seiner Freunde. Er hat also nicht nur Petrus, Johannes und Jakobus, die drei als Freunde, auch nicht nur die 12 als Freunde, er hatte auch noch andere als Freunde gehabt. Und er kommt etwas zu spät, er kriegt die Nachricht, dass er todkrank ist. Und er kommt, dass er schon tot ist und schon begraben ist. Und sieht die ganze Situation, sieht den Schmerz seiner Freunde von Maria und Martha und er weint. Jesus geht emotional mit. Er teilt dieses Leid. Er weint mit den Weinenden und freut sich mit denen, die sich freuen. So ein Freund ist Jesus. Er war das nicht nur damals, als er auf der Erde war, er ist es auch heute. Deswegen schreibt der Hebräerbrief über Jesus, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus, der jetzt im Himmel sich für uns verwendet, unser Hohepriester dort, ist nicht nur einer, der sein Amt ausführt, sondern es ist einer, der mitfühlt, der mitleidet, der Mitgefühl auch mit unseren Nöten, Leiden, Schwachheiten haben kann. Nicht nur haben kann, sondern hat. Und das öffnet Tür und Tor. Wir können zu ihm gehen, weil wir wissen, er ist unser Freund und so verhält er sich auch in schweren Zeiten. Er bleibt treu. Jesus hat das selbst ausgedrückt, dass er ein treuer Freund ist für immer. Er hat das seinen Jüngern zugesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er hat ihnen Auftrag gegeben, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit seiner Begleitung können wir rechnen. Er bleibt. Er ist der treueste Freund, den wir haben können. Deswegen, wenn ich ein guter Freund sein will, eine gute Freundschaft hier auf der Erde haben will, dann ist es wichtig, dass ich von ihm lerne, dass ich seine Freundschaft habe, dass ich ihn auch als Freund behandle, dass ich zu ihm mit meinem ganzen Herzen offen bin. Wir haben in unserer Bibelfreizeiten einmal diese Zeit eingerichtet, dass man den ganzen Nachmittag 4 Stunden Zeit hat, allein mit Gott zu reden. Hast du schon mal versucht, 4 Stunden lang mit Gott zu reden? Die allerwenigsten von uns, was kann man? 4 Stunden, ich bin mit dem Gebet nach 3 Minuten oder 5 Minuten, manche können sogar eine halbe Stunde beten, ja? Fertig. Ja. 4 Stunden? Die meisten Jugendlichen gingen so mit Unbehagen in diese Zeit. Und nach 4 Stunden waren sie nicht fertig. Man fängt an, mit Jesus über Dinge zu reden, über die man noch nie mit ihm geredet hat. Warum nicht? Warum soll ich nicht über alle meine Belange, über alle meine Gefühle, über alle Dinge, die ich ja hoffe oder befürchte, mit ihm zu reden? Ja, so ihn behandeln wie ein Freund. Er will das, er lädt dazu ein. Er will bei uns wohnen. Ja. Und wenn wir das lernen, dann können wir auch immer mehr lernen, auch mit unseren Freunden so umzugehen. Nun jetzt noch zur Praxis der Freundschaft. Es gibt gute und falsche Freunde. Woran kann man das erkennen? Wenn wir das jetzt durchgehen, da geht es nicht nur darum, wen kann ich zu meinem Freund auswählen oder wer wird mein auserkorener Freund sein, sondern auch, mir hilft, wie ich ein guter Freund sein kann, ja? Oder ein falscher. Wieder Salomo, der gibt uns sehr viele praktische Hinweise im Buch der Sprüche. Weisheit ist angewandte Erkenntnis und deswegen kommen jetzt viele Aussagen zur Praxis. Wer sich zu den Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Das ist eine knallharte Aussage. Ja, das heißt, wenn ich ständig mit Dummköpfen zusammenhänge, werde ich verdummen. Und umgekehrt auch, wenn ich mich umgehe mit Leuten, die gut und richtig denken, dann werde ich selber davon profitieren und daran wachsen. Mit anderen Worten, der Umgang prägt, das kommt hier aus der Bibel, dieser Satz oder dieser Grundsatz, den wir wahrscheinlich auch schon kennen. Salomo hat seine Söhne auch gewarnt vor falschen Freunden und hier beschreibt er so etwas. Mein Sohn, in Buch der Sprüche, Kapitel 1, das ist ziemlich am Anfang, spricht er über Freundschaften, hier Verse 10 bis 19. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen aufs Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen. Heute nennt man das Mobbing wahrscheinlich. Ja? Nicht unbedingt gleich bis aufs Blut, schon prügeln bis aufs Blut und nachstellen ohne Grund, ohne Ursache. Lass uns fertig machen, die Leute. Ja? Wenn diese Leute dich zum Freund haben wollen, geh nicht darauf ein. Sagen, wir wollen sie verschlingen, wie der Sheol die Lebendigen, sie senken, als senken sie unversehens ins Grab. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser füllen mit Raub. Wir wollen auf unrechte Art und Weise uns bereichern. Es gibt Tricks, es gibt Wege, wie man andere ausnehmen kann. Entweder ganz brutal über den Raub oder ein bisschen schlauer anstellen oder auf digitalen Wege. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man an das fremde Gut kommen kann. Das sind keine guten Freunde. Schließe dich uns auf gut Glück an. Wir wollen gemeinsame Kasse führen. Diese Versprechen sind fatal. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Wege. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen Blut zu vergießen. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel. Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. Dies ist das Schicksal aller, die nach ungerechtem Gewinn trachten. Er kostet seinen Besitzern die Seele. Also mit anderen Worten sagt Salomo, sei vorsichtig mit Freunden, die dich dazu einladen, unrechtes Gut zu erwirtschaften, zu Unrecht sich anzueignen. Das sind keine guten Freunde. Auch wenn sie dir viel versprechen, wir werden eine gemeinsame Kasse haben und du wirst viel Gewinn haben, es wird dir gut gehen. Das sind erprobte Wege. Mach es mit uns. Salomo sagt, nein, keine guten Freunde. Oder in 1. Korinther 15, Vers 33, lasst euch nicht irreführen, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. Da haben wir es noch einmal aus dem Neuen Testament. Oder Sprüche 16, Vers 29, ein verbrecherischer Mensch beschwatzt seinen Freund und bringt ihn auf krumme Wege. Ja, also schau, mit wem du dein Herz öffnest und dich verbindest mit seinem Herzen. Ein verbrecherischer Mensch, der dich dazu überreden will, auf illegalem oder halblegalem Wegen, auf krumme Wege zu gehen, der kann zum Verhängnis werden. Weiter sehen wir so Eigenschaften für nicht empfehlenswerte Freunde, die dich ausnutzen. Auf einen treulosen Menschen ist am Tag der Not ebenso viel Verlass wie auf einen bösen Zahn und auf einen wankenden Fuß. Also wenn jemand nur dich braucht und weil du gerade ihm nützlich bist, auf ihn wird kein Verlass sein am Tag der Not, weil er braucht ihn nur für seinen Vorteil. Wenn du in Not bist, dann bist du kostspielig und wirst fallen gelassen. Oder oberflächliche Freundschaften. Wer viele Gefährten hat, gefährdet sich selbst. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Ich denke, dass wir in unserer Zeit eher viele, viele Freundschaften haben. Ich weiß noch, was wir noch auf Facebook unterwegs waren. In den Zeiten, da sind ja die Freunde aufgezählt, wie viele Freunde du hast. Ja. Sie werden Freunde genannt, alle, die irgendwie auch mit drin hängen in auf deiner Seite. Auf Facebook hast du 1000 Freunde. Manche Namen kennst du, meisten kennst du, manche nicht, aber sie werden alle Freunde genannt. Ja. Nein, nicht diese Art von Freunden, die Follower sind nur, ja, die nur die Schokoladenseite sehen, die ich zeige. Das sind oberflächliche Freundschaften. Man kann nicht gleichzeitig mit sehr vielen Menschen tiefe Freundschaften führen. Jesus hatte ja auch 3 unter den Jüngern, die er immer wieder mitnahm, wenn es dann brenzlig wurde oder wenn er dann ging, um zu beten, oder als er auf dem Berg der Verklärung verklärt wurde, waren auch nur wenige mit ihm. Er hatte auch die 12 Jünger, die waren Tag und Nacht mit ihm. Also eine intensive Freundschaft führt kaum einer von uns, der Tag und Nacht mit Menschen zusammen ist und das über Jahre hinweg. Das hat Jesus gemacht, er hat diese Freunde gehabt. Aber diese 3 waren dann noch eine Kategorie intensiver und stärker. Es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Familie hält zusammen, das ist so ein Grundsatz. Man steht füreinander, weil man familiär zusammen verbunden ist. Gut, wenn es so ist. Ich habe leider zu viele Familien kennengelernt, wo das überhaupt nicht mehr so ist. Meine Frau hat gearbeitet in der häuslichen Pflege und es war traurig zu sehen, wie viele alte Menschen zerstritten sind mit den Kindern, gar keinen Kontakt seit Jahren haben und müssen sich von irgendjemand pflegen lassen. Und wissen noch nicht einmal, wie es ihren Kindern geht und wollen es auch nicht. Also keine wirkliche familiären Beziehungen, haben auch keine Freunde. Der einzige Freund, der ist, das ist der bezahlte, bestellte Pfleger, der ins Haus kommt. Das ist sehr traurig. Deswegen, wir die Aufgabe haben, unsere Liebe auszuteilen, können Freundschaften schließen. Aber jetzt Kennzeichen echter Freundschaften. Einmal ist das die Treue. Auf einen guten Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Hier haben wir es nochmal, ja? Sagt Salomo. Ein echter Freund ist dann für dich wie ein Bruder. Und manche würde wahrscheinlich sagen, na, wahrscheinlich besser als ein Bruder, weil mein Bruder, der stand gar nicht zu mir, hat mich nur gequält und drangsaliert und hat sich nie um mich gekümmert. Gibt es leider auch, aber das ist nicht natürlich, das ist nicht gut. Das ist kein wirkliches Familienleben. Hier ist das eine ganz hohe Qualität. Er ist für dich wie ein Bruder. Näher geht es gar nicht, mit anderen Worten. Aber gerade wenn es dir schlecht geht, ist er da. Ehrlichkeit. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ja, das heißt, ein Freund ist ehrlich. Er kann dich auch ermahnen. Er kann dir auch tadeln. Er kann dir deine Macken aufzeigen. Er ist ehrlich. Er kann es leisten, weil eine freundschaftliche Beziehung da ist, die nichts daran zerbricht. Ganz im Gegenteil. Er meint es nicht böse, er will dich nicht fertig machen. Er will helfen. Ein Feind wird dich bei deinen Fehlern lassen und dich überschwänglich begrüßen, so tun, als ob es alles sehr gut wäre. Aber dann, wenn es dir schlecht geht, fällt er dir in den Rücken. Eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft, so wie ein Kuss auf die Lippen, so vergleicht Salomo das hier. Eine aufrichtige Antwort. Und damit meint er sehr wohl nicht eine schmeichelnde Antwort, nicht eine, die du hören willst, sondern eine aufrichtige Antwort. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, aber noch angenehmer und wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. Wie oft brauchen wir einen guten Rat? Ja, wir können googeln, können KI fragen, aber das ist kein duftendes Öl. Das kann sicherlich richtig sein. KI versucht sogar freundlich zu antworten. Wenn jemand mit KI zu tun hat, weiß, wie einfühlsam KI sein kann und freundlich sein kann. Die Maschine. Die Programmierer wissen, was die Menschen schätzen, was sie eigentlich suchen, was sie brauchen. Aber das ist keine menschliche Freundschaft. Und die suchen wir. Ein guter Rat eines Freundes, das ist wertvoller und angenehmer als alles andere, was angenehm ist. Offenheit. Eine Redensart aus Malaysia diesmal. Wer einen guten Freund hat, braucht keinen Spiegel. Das heißt, er wird mir spiegeln, er wird es mir nicht verschweigen, wenn in meinem Gesicht etwas nicht stimmt, wenn ich schmutzig bin, etwas nicht richtig sitzt. Ja. Er wird das sagen. Wer einen guten Freund hat, der braucht keinen Spiegel mehr. Weiter, was auch oft gefragt wird, wenn man über Freundschaft redet, nachdenkt, Verschwiegenheit ist so ein hoher Wert. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Ich glaube, das ist auch in unserer Zeit ein sehr hohes Gut. Wir wissen, wie schnell etwas, was man jemandem anvertraut hat, allgemein bekannt werden kann. Es ist ja im Grunde genommen, wie Mobbing meistens läuft, auch gerade online oder auf Social Media, wie Verleumdung dort läuft. Es ist meistens irgendein Geheimnis, das man erfahren hat und dann ausplaudert und das umdeutet, verleumdet. Mit die häufigste seelische Verletzung von jungen Menschen in unseren Tagen. Deswegen einen Freund zu finden, der für sich behalten kann, was man ihm anvertraut hat, ist so ein Markenzeichen für einen guten Freund. Vergebung. Wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Jede Freundschaft wird früher oder später herausgefordert sein. Warum? Weil mein Freund und ich, wir sind beide Sünder. Wir versündigen uns immer wieder, auch aneinander. Wir werden einander verletzen, das wird nicht ausbleiben. Eine gute Freundschaft lebt nicht davon, dass man sich gegenseitig nie missverstanden hat, nie verletzt hat, nie versagt hat, sondern sie lebt von der Vergebung. Und das ist unser großes Vorrecht als Kinder Gottes, als Christen, dass wir die Fähigkeit haben, wirklich zu vergeben, weil wir diese Vergebung selbst erlebt, erfahren haben. Jesus hat uns so viel vergeben, wie keiner gegen mich an Sünden aufhäufen kann. Und wenn ich diese Vergebung bekommen habe, dann befähigt sie mich auch, meinem Freund, auch meinem Feind zu vergeben. Und Jesus am Kreuz hing und für die Leute, die ihn ans Kreuz nagelten, die ihn verspotteten, die über ihn lästerten, für sie zu beten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, der wird immer für uns eintreten. Und so ist ein Freund, er vergibt, während er Schmerz erfährt oder Enttäuschung erfährt. Und das ist das, was die Freundschaft noch mehr festigt, mehr stärkt. Vielleicht hast du so zerbrochene Freundschaften hinter dir und eine Enttäuschung gehabt und tut dir bis heute weh, so eine Freundschaft verloren zu haben durch einen Fehltritt oder dadurch, dass er etwas weitergesagt hat, was eigentlich für sich behalten sollte und die Freundschaft ist kaputt gegangen. Denk nochmal darüber nach. Mit ihm zu reden und dich zu versöhnen, Vergebung zuzusprechen. Eine Beziehung, die Vergebung erfahren hat, die ist immer viel fester als eine Beziehung, die noch nicht verletzt wurde. Das ist wie in der japanischen Kunst, die zerbrochene Gläser veredelt. Das ist mein normales Trinkglas, das ist zerbrochen. Und sie verbinden die Splitter wieder mit Gold und werten das immens auf. So kann so eine Beziehung, die Risse bekommen hat, aufgewertet werden durch Vergebung. Das ist die Vergoldung dieser Risse in unserer Beziehung, in unserer Freundschaft. Jesus ist hier der wahre Meister in der Vergebung. Hier bei ihm können wir lernen, wie diese Freundschaft aussieht. Petrus ist ein gutes Beispiel dafür, der immer wieder daneben gehauen hat und wie Jesus mit ihm umgegangen ist und wie Jesus danach, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat, in seiner schlimmsten Stunde, nur diese eine Frage stellt: Hast du mich lieb? Darauf kommt es an. Dann kann Vergebung geschehen und die Freundschaft gestärkt werden. Ich wünsche es sehr, dass wir unsere Freundschaft nicht zu schnell aufgeben, sondern durch die Vergebung sie wieder heilen können. Ein orientalisches Sprichwort sagt, wohl ein Realismus, wer Freunde ohne Fehler sucht, bleibt ohne Freund. Freunde ohne Fehler gibt es nicht. Auch ich werde kein Freund ohne Fehler sein für jemand, der mich zu einem Freund wählt. Wie werde ich also Freunde finden? Das ist auch eine Frage, die ich auch in der Seelsorge müde bekomme. Menschen, die einsam leben, ich finde keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Ich bin alleine. Ich muss meinen Tag alleine machen. Gestern im Gespräch mit einem 16-Jährigen, der aus dem Kriegsland hierhin geflüchtet ist und jetzt alleine lebt, alleine wohnt und keine Freunde hat, das ist bitter. Aber niemand muss ohne Freunde bleiben. Wir haben bereits diese Aussage gelesen, der beste Weg, einen Freund zu haben, ist selber einer zu sein. Du musst dir nicht Freunde suchen, werde einfach Freund für Menschen um dich herum. Schau, wo Menschen Freunde brauchen. Lerne bei Jesus und sei ein Freund für Menschen um dich herum. Wenn du deine Familie hast, sei ein guter Freund für deine Geschwister, für deine Kinder. Wenn du Arbeitskollegen hast, sei ein guter Freund für sie. Wenn du Klassenkameraden hast, sei ein guter Freund für sie. Lebe diese Liebe, die Gott zu uns gegeben hat, die in unser Herzen ausgegossen hat. Lebe sie aus. Gib sie weiter. Ich möchte nochmal auf dieses Beispiel zurückgreifen, um deutlich zu machen, was in unserem Leben passiert, wenn wir die Liebe verschwenderisch weitergeben. Wir Deutsche sind ja ein sparsames Volk. Alles, was man ausgibt, sollte man vorsichtig und in Massen ausgeben, nicht zu viel, damit genug Vorrat bleibt. Oft gehen wir auch mit der Liebe so um. Nun, wenn Gott sagt, er hat seine Liebe ausgegossen in unser Herzen, dann meint er damit, dass er erstmal unser Herzen gefüllt hat mit Liebe. Und die meisten Leute, die Gott begegnet sind, seine Vergebung erfahren haben, sie haben auch berichten davon, dass sie diese Liebe gespürt, erlebt haben. Sie können die ganze Welt umarmen. Und nach Monaten, Jahren, irgendwie ist weniger davon geworden. Sache ist, dass nicht weniger geworden, sondern abgestanden ist. Weil die Liebe will nicht abgestanden bleiben. Genauso wie das Wasser, das lange steht, verdirbt und stinkt. Aber wenn man es fließen lässt, frisch ist und frisch bleibt, so ist es auch mit der Liebe. Gott hat seine Liebe in uns hineingegossen, hat uns abgefüllt, damit wir lieben können und gibt uns das Gebot. Ja, Ehepartner liebt einander, Eltern liebt die Kinder, Kinder liebt eure Eltern, liebt deinen Nächsten, liebe deinen Feind. Es gibt so viele Möglichkeiten zu lieben. Und das ist es, was Gott mit seiner Gabe der Liebe beabsichtigt hat. Dass seine Liebe die Menschen in unserem Umfeld erreicht. Und hier brauchen wir nicht zu sparen. Folgendes passiert: Wenn ein Fass voller Wasser ist, dann kann man schlecht da was hinzufügen. Und ich sage, ich erlebe die Liebe Gottes irgendwie nicht mehr so. Klar erlebst du nicht mehr so, weil du voll bist. Gib sie weg. Investier sie. Wenn du ein Gläschen davon weggibst, kann man ein Gläschen nachkippen, ein bisschen. Wenn du einen Eimer davon weggibst, kann man einen Eimer nachfüllen. Kannst du dir vorstellen, wie für dich selbst dann die Erfahrung der Liebe Gottes größer wird? Ich rate einfach, einen Wasserhahn unten einzubauen. Den aufzudrehen, maximal. Lass fließen. Und Gottes Liebe wird nachfließen. Er ist die Quelle der Liebe. Sie ist eine unerschöpfliche Quelle. Das war das, was er auch der Samariterin gesagt hat. Aus deinem Bauch werden Bäche lebendigen Wassers fließen. Das heißt, die Liebe wird weiterfließen. Und du bist dann der Kanal und badest in der Liebe Gottes, die immer durch dein Leben fließt, weitergeben kannst. Deswegen bitte nicht sparsam sein. Je verschwenderischer du mit der Liebe Gottes bist in deinem Umfeld und bei den Mitmenschen, die Gott dir gegeben hat, desto mehr wirst du selbst die Liebe Gottes erfahren, die durch dein Leben geht. Das ist, was Gott mit seiner Liebe beabsichtigte. Paulus schreibt an Timotheus, das Endziel aller Unterweisung aber ist Liebe. Wenn diese drei Tage dazu beitragen, dass die Liebe Gottes durch unser Leben und zu unseren Nächsten fließen kann, noch mehr und noch breiter fließen kann, dann sind meine Gebete erhört, dann ist mein Wunsch erfüllt, den ich zu Gott gesagt habe für diese drei Tage. Gott segne uns alle, Kanäle der Liebe Gottes zu sein und gute Freunde für unsere Mitmenschen zu sein. Amen.